Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres tiermedizinischen Podcasts. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema führt. Wir tauchen heute ein in die faszinierende Welt der Augenheilkunde bei Kleintieren, einem Fachgebiet, das für die Lebensqualität unserer tierischen Patienten eine enorme Rolle spielt. Ob Hund, Katze oder Kaninchen, Augenprobleme kommen häufiger vor, als man denkt und können von einfachen Reizungen bis hin zu ernsthaften Erkrankungen reichen. Woran können Halter Augenerkrankungen bei ihren Tieren erkennen und welche modernen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten gibt es mittlerweile? Wir werfen einen Blick auf spannende Fälle aus der Praxis und geben Tipps, wie man die Augengesundheit seines Lieblings optimal schützt. Darüber spreche ich jetzt mit Oberärztin Dr. Konstanze Heimstedt. Hallo Frau Heimstedt.
Hallo Frau Bauer.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben in München an der LMU studiert und 2014 die Zusatzbezeichnung Augenheilkunde für Kleintiere erworben. Sie waren dann als Ophthalmologin in einer Praxis für Augenheilkunde tätig, bevor Sie 2019 als Oberärztin an die Tierklinik Oberhaching kamen. Frau Dr. Heimstedt, was fasziniert Sie persönlich an der Augenheilkunde, weshalb Sie sich auf diesen Fachbereich spezialisiert haben?
Ja, das mag ein bisschen kitschig klingen, aber ich finde, die Augen sind einfach was Wunderschönes. Jedes Auge ist individuell, jedes ist anders. Das macht für uns bei den Untersuchungen auch so ein bisschen das Besondere aus. Kein Patient ist gleich, kein Tag ist gleich bei uns in der Augensprechstunde. Ich finde es auch faszinierend, wenn man überlegt, dass das Gehirn wirklich uns Bilder projiziert, unser Auge das so übermittelt, dieser kleine Supercomputer da bei uns. Und was mich auch interessiert hat, war, dass es eine Kombination ist aus Diagnostik und Mikrochirurgie. Ich kann mich da auch in so, wie meine Mutter immer sagt, in Kleingefutzel da auch ausleben und finde das einfach sehr schön.
Und unsere Tiere, die sehen ja auch unterschiedlich, ne? Also von den Farben her und alles, ne?
Ja, genau. Also es gibt bei Vögeln gibt es ja auch das, dass die Infrarot sogar sehen können. Katzen und Hunde haben auch ein bisschen unterschiedliches Farbspektrum in der Netzhaut. Also da ist wirklich die Individualität das Oberste.
Was sehen die Hunde nochmal nicht?
Die sehen blau und rot.
Das sehen sie, blau und genau. Rot. Grün sehen sie nicht, ne?
Genau.
Faszinierend, ne? Ja. Wenn die die ganze Natur sehen, die nehmen die grau,
ganz anders wahr, ja. Wir können es ja auch nur auf Fotos quasi uns nur annähernd irgendwie, wir können ja unsere Patienten nicht fragen, aber man sieht, dass diese Bilder dann so ein bisschen gräulich eingefärbt sind mit ganz zarten Blau- und Rothauch.
Und bei den Katzen?
Bei den Katzen gibt es noch extra Rezeptoren für Gelb.
Die können Gelb sehen, okay. Wollen wir mit den häufigsten Augenerkrankungen einsteigen? Ich glaube, bei Katzen ist das die Bindehautentzündung, oder?
Genau, also das ist wohl einer der klassischsten Vorstellungsgründe. Schwellung der Augen, Kneifen an den Augen, Ausfluss bei der Katze, ja.
Also erkennt man daran, dass die einfach verklebt sind oder ja?
Ja, wir kennen ja so diese klassischen Bilder von den Katzen aus dem Tierschutz, die da gezeigt werden. Also das würde ich sagen, ist der Klassiker. Und bei der Katze ist das Herpesvirus oder diese Katzenschnupfenerkrankung gerne in Kombination mit anderen Bakterien einfach ein ganz großer Punkt, wo wir zu tun haben.
Ja. Genau, die Kleinen aus dem Tierschutz haben oft so diese, den Katzenschnupfen und das geht auf die Augen, ne?
Sieht man auf die Bilder. Die haben dann schwerwiegende Entzündungen von Bindehaut und Hornhaut und das kann dann wirklich auch dazu führen, dass tiefe Verletzungen an der Hornhaut entstehen, wo das Auge auch mal ausläuft und die Tiere dann die Augen im schlimmsten Fall auch mal verlieren. Ja.
Und aber das ist jetzt was anderes wie ein trockenes Auge, oder?
Ja, Sie sind da gar nicht so falsch, weil wir oft ein trockenes Auge auch bei so einer schweren Schnupfenerkrankung haben. Das trockene Auge an sich ist aber eine eigenständige Erkrankung mit ganz verschiedenen Ursachen, wodurch das bedingt wird, sowohl bei Hund als auch bei Katze.
Ich habe gelesen, ältere Hunde haben das öfter, trockene Augen.
Nicht nur unbedingt, es gibt auch spezielle Rassen, die da ein bisschen anfälliger sind, aber bei den älteren Patienten lässt die Tränendrüse dann auch irgendwann an der Funktion ein bisschen nach und dann sehen wir eben diese Symptome, Rötung, Ausfluss, vermehrtes Kneifen, ja.
Was ist denn noch eine häufige Augenerkrankung?
Was wir oft auch noch sehen, sind so Verletzungen an der Hornhaut, sei das jetzt durch einen anderen Artgenossen, der da einmal ins Auge gehackt hat, oder auch Verletzungen im Gebüsch, der Hund, der irgendwo durchstöbert. Das wären so klassische Dinge, die wir hier vor allem im Sommer haben. Irgendwelche Grannen oder Grasfremdkörper, die sich an der Hornhaut festsaugen oder auch unter das dritte Lid rutschen, wo der Hund dann eben Beschwerden dadurch hat.
Und die entfernen Sie dann?
Ja.
Ja. Sie trauen sich was.
Ja, klar. Der Augenarzt muss auch mutig sein.
Ja, das ist ja so unglaublich empfindliche Stelle. Das finde ich schon.
Ja, man muss feinmotorisch schon gut sein, weil man muss dann natürlich man arbeitet mit kleinen Instrumenten. Man hat einen Patienten, der das nicht versteht, dass man jetzt da an ihm da hantiert. Wir machen das ja in der Regel auch am wachen Patienten, wenn da ein Fremdkörper hinterm dritten Lid zum Beispiel steckt. Also ein Zitterer darf man nicht haben.
Und ich nehme an, als Halter oder Halterin sollte man da auch nicht rumpulen, sage ich jetzt mal, wenn der Hund irgendwie im Gebüsch hängen geblieben ist und da ist jetzt, was weiß ich, ein Dorn oder ein Ästchen oder irgendwas im Auge, Finger weg, oder?
Ja, also was man schon machen kann, ist, dass man zum Beispiel pflegende Augentropfen gibt, wenn man jetzt den Eindruck hat, oh, das Auge ist ein bisschen kleiner, es wird gekniffen, dann könnte ich schon mal auch ein paar Stunden mit einem Tränenersatzpräparat versuchen, das zu befeuchten, also irgendwas, wo Hyaluronsäure mit drin ist. Wenn man Glück hat, mobilisiert sich da ja vielleicht ein Fremdkörper. Aber was man eben nicht machen soll, ist mit dem Wattestäbchen da irgendwie selber rumwischen, rumpulen oder auch versuchen, wenn man einen Fremdkörper schon sieht, dass man den selber rauszieht. Weil Sie hatten es ja gerade angesprochen, der Dorn, im blödsten Fall ist dieser Dorn einmal durch die ganze Hornhaut durchgegangen. Und wenn ich den rausziehe, läuft das Auge aus. Also das wäre jetzt zwar eine Extremsituation, aber das sind auch die Patienten, die ziehen wir auch nicht wach raus, sondern der Patient muss unter das Operationsmikroskop und das mit Vergrößerung raushantiert werden und gegebenenfalls dann auch genäht werden.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil ich denke, so als natürliche Reaktion hat man als Halter oder Halterin natürlich, wenn man sowas sieht, dass man zugreift, sage ich jetzt mal. Ne? Und da muss man sich beherrschen und lieber in die Tierklinik ganz schnell.
Ja, würde ich schon sagen, dass das die sicherere Variante ist. Weil selbst wenn es nur ein Fremdkörper ist, der nur angesaugt ist, der nicht in die Hornhaut reingestochen ist, auch das können wir natürlich einfach sicherer entfernen und dann überlegen, welche Therapie ist im Anschluss wichtig oder auch weitere Schäden auch nochmal ausmachen. Also ich hatte schon einen Fall, da war wirklich ein Holzstück von einer Länge von zwar knapp einen Zentimeter ins Auge rein eingedrungen und man hat wirklich nur noch einen Millimeter am Rand von diesem Fremdkörper gesehen. Also als ich da das erste Mal drauf geguckt habe, habe ich auch gedacht, naja, das ist jetzt hier ein kleines Holzstück und dann habe ich den in Narkose gelegt und dann kam da dieser Riesensplitter raus. Also da war ich selber auch mal wieder überrascht. Und dieses Auge hat es aber wirklich verkraftet. Der Patient sieht, ist alles toll abgeheilt. Also da ist man schon begeistert, was der Körper so alles wegsteckt von so einem Tier.
Wie sieht es denn bei den kleinen Tieren aus, so Meerschweinchen oder Kaninchen? Was haben die denn für Augenprobleme?
Bei denen ist einiges durch ihre Lebensweise. Also beim Meerschweinchen, das wurzelt sich ja gerne mal durchs Heu und steckt in seinem Stroh im Käfig drin. Und die haben gerne Fremdkörper, die auch in diesen Bindehautfalz irgendwo eindringen und dort feststecken und eben Verletzungen verursachen. Wir haben beim Kaninchen, das sogenannte Hasenauge, gibt es ja den Begriff, dass das immer ein bisschen länger offen ist und die weniger blinzeln. Das heißt, die neigen sehr schnell dazu, dass die auch Austrocknungserosionen, also Verletzungen von der Hornhaut bekommen. Das sind so Patienten, wo wir dann unterstützen, weil die nicht so gut mit der Heilung zurechtkommen, wo wir eben gucken müssen, welche Präparate kann man geben. Und gerne auch durch Zahnerkrankungen. Also da ist jetzt wieder der Bogen zu meinem Chef, dem Herrn Dr. Schmidt, mit den Zahngeschichten. Kaninchen haben ja gerne Probleme mit den Zähnen und dann haben die als Folge durch eine Zahnwurzelproblematik gerne auch Beschwerden an den Augen, wo wir dann wieder interdisziplinär arbeiten müssen.
Den Zusammenhang möchte ich jetzt aber noch verstehen. Also das geht vom Zahn auf die Augen?
Richtig, weil die Zahnwurzeln liegen in Nachbarschaft zu der knöchernen Augenhöhle. Und wenn da zum Beispiel jetzt Wurzelgranulome entstehen, also entzündliche Prozesse an der Wurzel, dann ist das Auge dann durch die Entzündung, wird das zum Beispiel mehr aus der Augenhöhle rausgedrückt. Und es ist nicht selten, dass uns zum Beispiel Meerschweinchen überwiesen werden mit einem vermeintlich erhöhten Augeninnendruck, weil das Auge so prominent nach vorne steht. Und wir das dann untersuchen und sagen, nee, der muss jetzt erstmal zu den Zahnkollegen und die Zahnwurzel angeguckt werden. Und dann ist es oft ein Abszess von der Zahnwurzel, weswegen das Auge in Mitleidenschaft gezogen ist.
Spannend. Gibt es denn Hunderassen zum Beispiel, die zu bestimmten Augenerkrankungen neigen? Also ich denke da zum Beispiel an diese parazyphalen Rassen, die haben ja oft Lidanomalien.
Genau, richtig. Also bei denen ist durch die sogenannten parazyphalen Rassen, die Kurznasen, haben durch die anatomische Gegebenheit, haben die eine sehr flache Augenhöhle. In Kombination dann mit einer sehr großen Lidspalte haben die so prominente Augen. Und was dann natürlich als Folge ist, die trocknen wahnsinnig schnell aus. Die Haare durch die Falten, wie wir es jetzt vom Mops oder auch von der französischen Bulldogge kennen, die rubbeln dann über die Hornhaut drüber und verursachen bei denen Löcher in der Hornhaut, also sogenannte Ulzerationen. Bei anderen Rassen, muss man sagen, gibt es aber auch Beschwerden. Der Pudel zum Beispiel hat gern Wimpern, die in falsche Richtungen wachsen, die auch mal nicht nur nach vorne wachsen, sondern durch die Bindehaut auf die Hornhaut drauf und dann einen Reizzustand verursachen.
Die entfernen Sie dann?
Genau, also bei den Wimpern ist immer so ein bisschen, die nach vorne wachsen, ist die Frage, wie stark ist die Irritation? Ist die nur vorübergehend? Kann ich dem Patienten vielleicht mit einmaligem Zupfen helfen? Aber zum Beispiel die sogenannten Ektopenzilien, die eben durch die Bindehaut auf die Hornhaut drauf wachsen, die müssen chirurgisch unter Mikroskop entfernt werden, weil da muss ich die Wurzel zu 100% mit rausnehmen, damit der Patient fürs weitere Leben damit keine Beschwerden hat.
Und nochmal zu den kurznasigen Rassen. Diese zu große Lidspalte, wird die dann verkleinert operativ?
Korrekt. Also das ist auch eine Herangehensweise, um diesen ganzen Zustand am Auge zu verbessern, dass man denen die Lidspalte eben verengt und dabei auch diese Rolllider, die ja da oft an der Nasenseite bei den Möpsen auch mit den Nasenfalten entstehen, dass man die damit auch korrigiert, ja.
Ich hatte da mal ein Gespräch und da wurde mir erzählt, dass diese Rassen, also da kann es schon mal passieren, wenn die vom Sofa springen, dass das Auge rauspoppt.
Ja, richtig.
Stimmt
das? Ja, das
Hatten
stimmt.
Sie sowas schon?
Ja, das ist bei uns leider gang und gäbe.
Ja,
das haben wir im Notdienst sehr oft. Genau die Situation entsteht durch das Problem, was ich genannt habe. Die Orbita, also die knöcherne Augenhöhle, ist zu flach, umfasst den Augapfel nicht richtig. Und der Augapfel wird eigentlich nur durch die Lidspalte am Kopf gehalten, muss man sich so vorstellen. Und wenn natürlich die Lidspalte auch zu groß ist, dann kann es mal sein, dass das nach vorne ploppt. Man hat das immer so im Kopf, das ist nur bei einer Beißerei entsteht das. Aber die Situation, wie Sie es beschrieben haben, gibt es durchaus auch. Der springt vom Sofa oder der andere Hund bellt ihn nur mal an und er erschreckt sich und dieses Auge ploppt nach vorne.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie weit kommt das denn raus?
Also im besten Fall hängt das nicht raus. Also das ist bei manchen Beißverletzungen ist das leider das Dramatische, dass so ein Auge wirklich auch mal die knöcherne Augenhöhle nach vorne verlassen kann. Da ist dieses Auge natürlich nicht mehr zu retten. Aber da, wo wir noch eingreifen können, ist, wenn der Augapfel vor die Lidspalte sozusagen rutscht und die Lider nicht mehr in der Lage sind, vorne das Auge zu bedecken, da können wir operativ auf jeden Fall helfen und das Auge wieder zurückverlagern. Das ist eine absolute Notsituation. Also wenn sowas passiert beim Hund, sofort in die nächstgelegene Klinik oder zum Tierarzt fahren, weil dieses Auge muss operativ wieder zurückverlagert werden, damit man diese Fähigkeit erhält.
Und auch Finger weg davon.
Ja, das Einzige, was der Besitzer machen sollte, ist, dass man es gut feucht hält, dass die Hornhaut nicht austrocknet, weil wir da natürlich Schäden haben. Aber der Besitzer sollte nicht an den Lidern selber rumziehen, oder versuchen, das Auge selbst zurückzudrücken, weil das für den Patienten extrem schmerzhaft ist. Also wir machen das auch nur unter einer Narkose.
Okay. Gibt es bei Katzen auch Rassen, die so Probleme haben jetzt in der Richtung?
Also der Klassiker wären jetzt natürlich so die Perser, die ja auch mit diesen Kurznasigkeit das Problem haben, dass dann die Lidposition nicht richtig passt. Es gibt aber natürlich auch Rassen wie jetzt die Abyssinia, da gibt es auch Netzhauterkrankungen, die da auch genetisch mit veranlagt sind. Also da gibt es schon einige Rassekatzen, die da mal immer wieder Probleme haben. Also es lohnt sich schon, da im Vorfeld auch sich zu informieren. Habe ich auch eine Katze, wo ich vielleicht im Vorfeld mal, auch ohne dass ich Symptome habe, dass ich doch mal bei einem Augenspezialisten vorstellig werde, um klarzustellen, ist meine Katze denn für sowas einfach begünstigt oder gefährdet, sowas zu entwickeln.
Präventiv. Und ich finde den Vergleich immer ganz interessant von Zweibeinern und Vierbeinern. Wir Menschen, wir haben ja oft Probleme mit grauer Star, grüner Star etc. Können die Tiere das auch entwickeln?
Ja, man muss sagen, dass das Auge des Tieres relativ analog zum Auge des Menschen ist. Und solche Erkrankungen wie grauer Star und grüner Star haben wir hier auch bei den Tieren.
Was war nochmal der Unterschied, grauer und grüner Star?
Grauer Star heißt, dass die Linse eintrübt. Grüner Star heißt, dass wir einen erhöhten Augeninnendruck haben.
Das heißt, grauer Star kann man operativ behandeln auf alle Fälle, ne?
Richtig, ja. Da können wir die Linse sozusagen austauschen. Wir können den Tieren auch Kunstlinsen einsetzen. Das versuchen wir auch, weil einfach die Sehfähigkeit für die Tiere viel besser ist.
Können ja keine Brille tragen, wie ich jetzt gerade.
Korrekt. Genau.
Ah, das wusste ich nicht, dass es Linsen-OPs auch schon gibt für Tiere.
Ja.
Das ist ja spannend. Und jetzt für alle Größen?
Ja, also das kann man eigentlich für alle Tierarten, ist das grundsätzlich möglich, wenn das Auge jetzt sehr klein wird. Also Beispiel, man hat jetzt einen Chinchilla oder sowas, also da müsste man wahrscheinlich speziell sich Linsen anfertigen lassen, weil das, was wir standardmäßig haben im Moment bei den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Katze, Hund und Pferd, wo man die Größen schon fertig produziert hat.
Jetzt habe ich das schon öfters beobachtet, also bei älteren Hunden zum Beispiel, dass sich die Linse so eintrübt. Ist das immer grauer Star oder ist das einfach Altersverschleiß?
Ja, haben Sie recht, das ist Altersverschleiß, wenn ich diesen Begriff nochmal aufnehme. Der Fachbegriff ist die Nukleosklerose und das entsteht dadurch, dass die Linse aufgebaut ist wie eine Zwiebel in verschiedene Schichten und ihr ganzes Leben lang wächst, aber nicht wie die Zwiebel von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Das heißt, je älter ein Patient ist, desto mehr Linsenfasern sind in der Mitte zu einem harten Kern zusammengepresst. Und das sehen wir dann als diesen bläulich-gräulichen Schimmer, wenn wir den Tieren von vorne mit dem Licht in die Augen gucken. Wichtig ist aber, es ist keine Blindheit, die dadurch verursacht wird, aber eine Fehlsichtigkeit. Also die Hunde und die Katzen werden, genau wie wir Menschen, altersweitsichtig.
Ah. Meine Katze Franzi hatte das, die war 18 und die hatte auch so, das war wie so ein Schleier.
Genau.
Ja.
Die Konsequenz ist natürlich, also wir merken das, dass unser Arm zu kurz wird, wenn wir was lesen möchten. Beim Tier ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die lesen normalerweise nicht. Aber beim Hund merken wir es zum Beispiel, wenn der geworfene Leckerchen oder das Spielzeug aus der Luft nicht mehr so gezielt fangen kann, wenn es auf ihn zufliegt. Oder was auch was Klassisches wäre, der Hund möchte in der Dämmerung oder im Dunkeln die Treppe nicht mehr runtergehen. Wenn das Licht angeschalten ist, läuft er wie eine Eins, aber im Dunkeln nicht. Und das liegt genau daran, dass er die Treppenstufe vor sich nicht mehr scharf sehen kann, die Kante, und ist dann unsicher.
Und kann man da noch was machen?
Grundsätzlich sage ich mal, die Medizin hat 1000 Möglichkeiten, aber bei einer Nukleosklerose würde ich jetzt einen operativen Eingriff persönlich nicht anraten, weil das ist eine Fehlsichtigkeit, keine Blindheit. Und so eine Kataraktoperation beim Tier hat auch Nebenwirkungen oder Komplikationen, die ja auftreten können. Und das würde ich meinem Tier wirklich nur zumuten, wenn ich mir danach eine deutliche Besserung erwarte. Und das ist bei einer Nukleosklerose eigentlich nicht der Fall.
Mhm. Aber einen grauen Star würden Sie eine OP empfehlen?
Ja, die machen wir hier auch im Haus.
Haben das viele Tiere überhaupt?
Ja, ich habe das, bei mir ist natürlich die Patientendichte relativ hoch mit sowas, weil ich sehe natürlich gezielt diese Fälle. Aber ein grauer Star kommt schon häufig vor, ja.
Mhm. Und der grüne Star, Sie haben gesagt, das ist der Augendruck, der erhöht ist. Wie kann man das auch regeln?
Schwieriger, wesentlich schwieriger, weil wir die Methoden, die man in der Humanmedizin hat, nicht für die Tiere übernehmen kann. Das ist jetzt hier mal eine Ausnahme, weil da ein anatomischer Unterschied ist bei Mensch und Tier, so dass wir diese ganzen Schandoperationen, die jetzt in der Humanmedizin gemacht werden, wo zusätzliche Ablaufsysteme ins Auge eingesetzt werden, die können wir beim Tier in der Form nicht nützen. Und zum anderen kommt dazu, dass das Tierauge sehr viel schneller entzündet als das Menschenauge. Somit haben wir immer mit Entzündungen nach solchen Eingriffen wahnsinnig viel zu kämpfen. Und das macht uns ein bisschen hilflos, was das Glaukom betrifft. Also den grünen Star, den muss grünen ich leider Star. Zugeben. Da haben wir sehr, alle Beteiligten haben immer große Angst davor, dass das auftritt.
Wie oft tritt das auf?
Ja, also ich habe eigentlich jede Woche Patienten, die damit kommen. Ja,
leider. Aber ich muss dazu sagen, also ich habe mal so einen Dreh gehabt, da ging es um behinderte Tiere, es war so eine Art Paralympics und da war ein blinder Hund dabei und dessen Aufgabe war es, dass er also auf sein Frauchen, auf Zuruf eben, die war ein paar hundert Meter weiter weg, dass er zu ihr läuft, der ist wie eine Eins, aber schnurstracks ist der zu ihr hingelaufen und ich habe sie dann gefragt, wie das funktioniert und sagt sie, ja, einfach über die mit seinen Härchen, spürt er den Gegenwind und wenn da ein Gegenstand kommt, also er spürt das einfach alles ganz genau und kommt super damit klar.
Also ich denke, das ist ganz wichtig, weil die Besitzer erstmal verständlicherweise sehr geknickt sind, wenn wir ihnen sagen, dass das Tier erblindet ist und wir auch den Visus nicht wiederherstellen können. Ich persönlich habe aber schon den Eindruck, dass einfach von uns da unsere eigenen Ängste ein bisschen mit reinspielen. Wir werden natürlich, wenn wir blind sind auf einem Auge, sind wir gesellschaftlich nicht mehr in derselben starken Position, wie wenn wir zwei Augen haben. Wir dürfen vielleicht nicht mehr Auto fahren, wir haben einen Schwerbehindertenausweis, müssen uns vielleicht auch mit einem Stock irgendwo helfen und sind nach außen gleich erkennbar, dass wir behindert sind. Beim Tier ist es natürlich so, das Tier hat dieselbe gewohnte Umgebung wie vorher, hat ein Herrchen an der Leine, das ihn unterstützt und hat, wie Sie schon richtig sagen, auch noch andere Sinne, die einfach sehr gut sind. Wir haben die Nase, wir haben Ohren. Ja. Und deswegen raten wir auch immer, wenn das eine Blindheit ist, die sich abzeichnet, zum Beispiel bei Netzhautdegenerationen, wo wir wissen, es wird immer langsam schlechter, dann sagen wir den Besitzern im Vorfeld auch schon, trainieren Sie bitte akustische Signale. Also manche gehen zum Beispiel ins Klickertraining oder versuchen dann, dass der Hund wirklich viel mehr auf akustische Signale wie Sitz, Stopp, hier oder dergleichen reagiert, dass man das vorher schon mal trainieren kann. Mhm. Aber natürlich haben es die Hunde, die jetzt akut blind werden, zum Beispiel bei einem diabetesbedingten grauen Star, das kann ja manchmal innerhalb von Stunden gehen, blind sind. Diese Patienten sind natürlich erstmal aufgeschmissen. Und das merkt man dann auch im Verhalten. Die werden unsicher, die beißen. Für die ist das natürlich schlimm. Aber bei denen muss man sagen, da können wir ja auch helfen mit einer Operation.
Ach, da kann man was machen?
Ja.
Okay. Ja, aber ich, wie gesagt, wir hatten auch damals mal im Büro einen alten, sehr alten Prinzi, der blind geworden ist im Alter und der ist halt also rumgetapert, aber der kannte einfach jede Ecke und jeden Winkel und dann war das eigentlich gar kein Problem.
Ja, ja, also ich denke, viel Möbel umrücken sollte man bei so einem Patienten dann nicht, wenn man jetzt einen blinden Hund oder eine blinde Katze zu Hause hat. Alle regelmäßig Möbel umstellen, ist dann nicht mehr so günstig, weil die Tiere natürlich ihre gewohnten Wege dann brauchen und da muss man vielleicht schon Rücksicht nehmen. Ja, aber ansonsten ist kein Grund, ein Tier deswegen gehen zu lassen zum Beispiel. Die kommen damit zurecht.
Sie haben gerade die Netzhautdegeneration erwähnt, ganz kurz. Ich muss da an einen Bekannten denken, das war echt dramatisch. Der hatte wirklich von einer Sekunde auf die andere eine Netzhautablösung, musste in so eine Not-OP. Gibt es das bei Tieren auch?
Also die Netzhautdegeneration ist, die ich jetzt vorhin genannt habe, ist ein genetisch bedingter Vorgang meistens. Das heißt, es ist ein langsames Voranschreiten, wo die Netzhaut an sich ausdünnt und sozusagen abstirbt. Also da kann man nur versuchen, mit unterstützenden Präparaten das zu verzögern, aber wir können es nicht verbessern. Die Situation, die Sie jetzt aber beschrieben haben, kennen wir schon. Und zwar ist der klassische Patient die alte Katze mit einer Bluthochdruckerkrankung. Durch eine Nierenerkrankung oder durch eine Schilddrüsenerkrankung, die sind plötzlich blind, weil sich durch den erhöhten Blutdruck die Netzhaut ablöst. Und da können wir eigentlich recht schön helfen, zusammen mit den Internisten dann. Wenn wir den Blutdruck behandeln, legt sich nämlich die Netzhaut auch wieder an. Und da ist, wenn ich jetzt sowas habe, eine Katze, wo mir das auffällt, ist es eben wichtig, dass ich möglichst zügig zum Tierarzt komme, weil je länger die Netzhaut abgelöst ist, desto schlechter wird sie ernährt. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass Zellen das nicht überleben.
Kann ich das als Halter jetzt überhaupt optisch erkennen, wenn meine Katze eine Netzhautablösung hat?
Also das, was die meisten Halter sehr gut sehen, ist plötzlich ganz weite Pupillen und keine Reaktion mehr auf Licht. Das wäre das, was der Besitzer schon mal zu Hause einschätzen kann. Manchmal sieht man auch die abgelöste Netzhaut, wenn die hinten an der Linse so dran liegt, schon von vorne. Aber ich würde sagen, für jemand Ungeübten, der das noch nie vorher gesehen hat, ist es schwierig. Aber die weite Pupille wäre jetzt das Signal, wo ich sehe, verdächtig drauf.
Gut, die weite Pupille ist ja auch, wenn in der Nacht, sage ich jetzt mal, ne, wenn sie aufmacht. Mhm. Aber das, wenn nicht sie tagsüber eine weite Pupille hat sozusagen. Ne, und
korrekt.
Es verändert sich einfach dann nichts mehr.
Genau, wir sagen dann nicht lichtresponsiv. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Lichtlein in das Auge reinleuchte, sollte die Pupille bei einem regelrecht gesunden Auge sollte eigentlich klein werden. Und wenn sie das nicht tut, dann passt was nicht. Dann muss man auf jeden Fall nachschauen.
Da muss ich jetzt gerade bei den Katzen, die haben ja was Besonderes auch, und zwar den leuchtenden Teppich, gell?
Ja, richtig.
Erzählen Sie mir doch kurz was dazu.
Ja, das Tapetum lucidum heißt das im Fachjargon. Das ist ein Anteil von der Aderhaut und das ist quasi eine Reflektorschicht, die im Auge eingebaut ist, ein Restlichtverstärker sozusagen. Haben nicht nur die Katzen, haben auch die Hunde, viele andere Tiere auch. Wir Menschen haben es nicht.
Krokodile.
Krokodile, genau. Genau, und deswegen leuchten die Augen so schön in der Nacht.
Und deswegen haben wir den Fahrrädern die Katzenaugen, gell?
Genau, richtig. Okay. Kann aber in unterschiedlichen Farben leuchten, müssen nicht immer gelb sein. Es gibt es auch in Orange oder auch manchmal in lila-blau. Jedes Tier, jede Tierart, jede Rasse teilweise hat eine andere Farbe da hinten drin im Tapetum.
Aber jetzt bin ich überrascht, dass die Hunde das haben, das wusste ich nicht.
Genau, ja, die haben es.
Ja, tja,
nur kommen wir Sie nicht. Mal zu mir, dann
nur
schauen wir
nicht.
Mal.
Nur wir nicht. Welche Entwicklungen oder Innovationen gibt es denn so in der modernen Augenheilkunde?
Wir versuchen schon, unseren Tieren möglichst bei allen Problemen zu helfen. Und da machen wir es uns schon zunutze, dass wir bestimmte Techniken, Operationsmethoden etc. aus der Humanmedizin übernehmen. Wie jetzt zum Beispiel schon genannt die graue graue Star-OP. Beim grünen Star versucht man auch eben mit Klappensystemen, Ventilsystemen, dass man versucht, diesen grünen Star auch ein bisschen einzufangen. Aber wie ich schon gesagt habe, ist nicht so einfach, alles zu übertragen. Und dann gibt es eben auch jetzt neu übertragene Bildgebungsmethoden, CT, MRT, das machen wir ja schon länger. Aber wir übernehmen zum Beispiel auch das ERG, also das Elektroretinogramm, um die Netzhautfunktion zu überprüfen. Oder jetzt gerade im Kommen ist das OCT, das ist das Optical Coherence Tomographie, wo man eine sehr genaue Schichtdarstellung, zum Beispiel der Hornhaut oder auch der Netzhaut beim Tier auch machen kann. Ist jetzt noch nicht so ganz praktikabel, weil dieses Gerät immense Kosten hat. Und da muss man jetzt mal gucken, wie man das für uns in die Tiermedizin dann übernehmen kann. Aber da fahre ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr auch auf eine Tagung und schaue mir das an, wie die Kollegen dies schon einsetzen, welchen Benefit die durch diese Methoden schon haben.
Also unglaubliche technische Entwicklungen. Wie ist es denn bei der OP selber? Die Handführung, die machen Sie noch selbst, weil das ist ja alles unglaublich feinmotorisch. Ja,
das bin noch ich. Ich bin noch nicht doch ein Roboter ersetzt.
Nein,
okay. Das bin noch ich, ja, mit einer ruhigen Hand, mit nicht so viel Kaffee am Morgen.
Also das finde ich wirklich mutig, weil das sind ja, wie viel Vergrößerung haben Sie da, wenn Sie da arbeiten?
Bis zu 40-fach kann ich
40-fach,
vergrößern.
Wow.
Also es ist, man kann das einstellen, weil man natürlich, wenn man an den Lidern operiert, also ich operiere eigentlich, muss ich sagen, alles mittlerweile mit meinem Mikroskop. Bei den Lidern brauche ich natürlich jetzt nicht so eine starke Vergrößerung, aber wenn ich jetzt einen Dorn aus der Hornhaut raus operiere oder diesen Patienten, den ich vorher genannt habe, da brauche ich schon eine sehr gute Vergrößerung, damit ich genau sehe, wo ist was.
Und eine ruhige Hand, wie gesagt.
Mhm.
Zum Abschluss, Frau Dr. Heimstedt, würde ich nur ganz gern wissen, was waren denn so die spannendsten Fälle bei Ihnen?
Der spannendste Fall, an den ich mich jetzt erinnert habe, war eine Zusammenarbeit mit meinen Kollegen aus der Chirurgie und der Inneren. Die kamen zu mir und haben gemeint, der hat da eine Einblutung am Auge, kannst du dir das nochmal mit Ultraschall angucken, wie das genau ausschaut, bevor wir dem jetzt da hinten eine Probe entnehmen, damit wir wissen, was da hinten aufs Auge drückt. Und dann habe ich mir den angeschaut und der hatte ganz starke Einblutungen. Am Auge konnte ich nicht viel festmachen und dann haben wir überlegt und habe ich gesagt, mach doch zur Sicherheit mal noch die Gerinnung, also die Plättchenbildung, die Blutgerinnung. Und dann kam raus, dass dieser Hund ein Rattengift aufgenommen hatte und das gar keine Erkrankung oder Zubildung in dem Sinne war, sondern tatsächlich eine Gerinnungsstörung mit einer Einblutung hinter das Auge. Und dann haben wir uns alle drei Fachbereiche sich wahnsinnig gefreut, weil wir natürlich diesem Patienten total geschadet hätte, wenn man da mit einer Nadel irgendwo reingestochen hätte. Und das fand ich einfach so faszinierend und auch schön, weil man sieht, wie toll das ist, in der Klinik mit verschiedenen Fachbereichen zusammenzuarbeiten, weil das sehr ineinander zahnt, wo man oft denkt, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun.
Nee, interdisziplinär, gell?
Absolut, absolut.
Da fällt mir gerade ein, nächstes Jahr wird bei uns, also 2026, wird Rattengift im Handel verboten, ne?
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist wirklich, die Tiere versterben so elendig, wenn man das nicht schnell genug behandeln kann. Auch Schneckenkorn. Ich habe auch mal einen Patienten noch in meiner Zeit als Allgemeinärztin noch gehabt, weiß ich noch, ein kleiner Dackel, der elendig an diesem Schneckenkorn eingegangen ist und wir haben den nicht mehr bekommen, weil der so schlimme Symptome hatte. Also Hände weg von sowas.
Und Gift einfach, ja.
Absolut. Und immer Bio kaufen und schauen, dass das auch für Tiere eben verträglich ist. Da gibt es ja zum Glück im Handel auch schon Schneckenkörner, die für einen Hund und die Katze nicht gefährlich sind.
Ja, ich habe zum Beispiel Ameisen mit Nematoden vertrieben.
Ja, richtig so. Ja, genau. Also warum nicht auf die Natur zurückgreifen?
Ja.
Die regelt es ja auch selber. Man braucht nicht immer Chemie.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Auge abgekommen, aber trotzdem, es war unglaublich informativ, Frau Dr. Heimstedt. Vielen Dank für die Infos und Tipps. Toll, was wir in der modernen Augenheilkunde bei Tieren mittlerweile machen können.
Ja, danke Frau Bauer. Schön, dass ich da sein durfte.
Danke. Bei uns geht's nächsten Monat weiter mit der 14. Folge und da geht's bei uns um Ohrenentzündungen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Dr. Heimstedt.
Ciao, Frau Bauer.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.